Wir beten noch einmal kurz. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Retter und Erlöser für uns geworden bist. Wir danken dir aber auch für dein teures und gutes Wort. Schenk uns jetzt Gnade, auf dein Wort zu hören. Hilf uns zum Hören, hilf zum Reden. Schenke uns inneren und äußeren Frieden. Lass uns deine Nähe spüren und erfahren. Amen.
Amen.
Ja, schönen Dank zunächst für den Willkommensgruß. Wir dürfen auch grüßen von den Geschwistern der Klingendaler Versammlung. Ich möchte ein paar Verse aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch nach dem Fleisch abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Soweit also zunächst dieser grundsätzliche Bibeltext für diese Stunde. Der Kolosserbrief war wahrscheinlich ein Zirkularschreiben, ein Rundschreiben, nicht nur an die Christen in Kolosse gerichtet, auch an die in Laodicea und wahrscheinlich auch an die in Hierapolis. Aber wir bleiben mal im Kolosserbrief. Was mag denn der Apostel Paulus meinen, wenn er sagt, Vers 1, Kapitel 2, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Das wird ja nicht näher erklärt, wie dieser Kampf aussah. Also bleibt's bei Vermutungen. Vielleicht ein Gebetskampf, vielleicht. Gebetskämpfe finden wir ja öfters in der Bibel, wenn wir an Hiskia denken. Er wird mit 39 Jahren an die Grenze zur Ewigkeit geführt und ringt mit dem Herrn, kämpft mit ihm, kriegt noch 15 Jahre dazu. Oder wenn wir an den Herrn Jesus denken, im Garten Gethsemane, wie er in ringendem Kampf betet und sein Schweiß wird wie große Blutstropfen. Vielleicht auch hier, dass der Apostel Paulus kämpft im Gebet für die Christen in Kolosse, in Laodicea, in Hierapolis. Da waren falsche Einflüsse. Da war Gefahr für die Leute. Und darauf möchte ich eigentlich mein Hauptaugenmerk richten. Der Apostel Paulus sieht, also er hatte gehört, er war ja nicht in Kolosse, er sieht jetzt geistlich gesehen, er sieht Ordnung in dieser Christengemeinde Kolosse, Vers 5. Ich sehe eure Ordnung. Da steht wieder nichts Näheres dazu. Weiß man nicht genau, worum es geht, aber ich möchte an diese Stelle im 1. Korintherbrief erinnern, Kapitel 14, Vers 40. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Es gibt also eine durch den Heiligen Geist gewirkte Ordnung im Volk Gottes. Vom Natürlichen her wissen wir, Unordnung erleichtert das Leben nicht. Unordnung verschönert auch das Leben nicht. Aber es bleibt unscharf und ich lasse es jetzt unscharf. Ich konzentriere mich auf diese andere Aussage. Der Apostel Paulus sieht Gefahr für die Christen damals. Vers 4, dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Vielleicht hat er darum gekämpft, gerungen im Gebet. Er sieht Gefahr. Und die ist heute nicht geringer, die der Apostel Paulus damals sah. Verführung durch überredende Worte. Rhetorik, Redekunst. Also, ich konstruiere jetzt. Wenn hier bei euch, ja, aus eurer Mitte oder von außen, wenn da einer auftreten würde, hochwertige Sprache, perfekt im Ausdruck und dazu eine überdurchschnittliche Umgangsqualität, sehr charmant, angenehm für jedermann, gewinnend in seiner Art. Was wäre dann die Gefahr? Man würde die Inhalte nicht mehr prüfen, die er vertritt. Der Mann, der ist so angenehm, der ist so charmant, der kommt aus dem Himmel. Man würde die Inhalte nicht mehr prüfen, die er vertritt. Das ist die Gefahr. Geschwister, wenn es kantig, robust und ungehobelt zugeht, dann wächst der innere Widerstand. Dann sucht man sofort Gegenargumente. Der Mann ist nicht vom Herrn geprägt. Müssen wir aufpassen, ja? Aber wenn sich vorbildliches Leben, einwandfreies Verhalten mit einer verdorbenen Theologie verbindet, dann ist das eine gefährliche Kombination. Paulus sieht nicht zu Unrecht Gefahr. Und wie schon gesagt, ich wiederhole, die ist heute nicht geringer in unserer Zeit. Gefahr für die Christen in Kolosse, Gefahr für uns heute durch falschen Einfluss. Wie sah das in Kolosse aus? Also diese verkehrten Leute, die da Einfluss genommen haben oder Einfluss nehmen wollten, die sagten offensichtlich nichts gegen Jesus Christus, gegen den Erlöser, gegen den Heiland, nichts gegen das Erlösungswerk. Aber der falsche Einfluss war darauf angelegt, wir wollen euch herausholen aus der Enge der Christusbezogenheit in die Weite der unsichtbaren Welt. Fantastisch. Verkehrt. Horizonterweiterungen. Na, wer will da was dagegen haben? Aber es gibt verbotene Horizonterweiterungen. Es gibt verwerfliche Grenzüberschreitungen, damals wie heute, Wahrsagen, Hellsehen, Totenbefragung. Das sind streng abzulehnende Kontakte zur unsichtbaren Welt. Und dass es eine unsichtbare Welt gibt, belegt der Kolosserbrief. Gerade der Kolosserbrief bescheinigt uns das. Kapitel 1, Vers 16 will ich lesen. Denn durch ihn, durch Christus, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Es gibt eine unsichtbare Welt. Kapitel 2, Vers 18. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel. Hier haben wir es wieder. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt Engel. Die haben wohl Aufgaben für uns zu erfüllen, aber wir haben kein Verhältnis zu ihnen. Wir haben den Herrn, der Sohn Gottes, ist unser Retter, unser Heiland. Dass niemand euch verführe durch überredende Worte, Horizonterweiterungen. Verführung. Es gibt unterschiedliche Berichte in der Bibel über Verführungsvarianten. Auf dieser Linie denke ich jetzt mal weiter. Verführungsvarianten in der Bibel. Zunächst einmal 1. Mose 3, die anfängliche Geschichte, wie Menschen verführt wurden. Ist ja bekannt, aber ich will doch mal lesen. 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und das reicht eigentlich. Das reicht. Das war kein atheistischer Einfluss. Die Schlange kam nicht als eine Gottesleugnerin. Überhaupt nicht. Die kam auch nicht patzig und grob, ganz dezent. Hat Gott wirklich gesagt? Natürlich hat Gott zu euch gesprochen. Hat Gott wirklich gesagt? Also, wir müssen noch mal drüber nachdenken. Vielleicht hat sich Gott auch versprochen. Kann ja jedem passieren. Vielleicht habt ihr euch auch verhört. Auch das ist menschliches Unvermögen. Also diese Verführungsvariante, ganz dezent, gar nicht patzig. Wer will da was dagegen sagen? Müssen wir noch mal drüber nachdenken. Nein. Das ist durchaus nicht veraltet, diese Variante. Auch heute, wenn es um grundsätzliche, ganz leicht verständliche biblische Aussagen geht, müssen wir da wirklich noch mal drüber nachdenken, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen? Was würden wir sagen, wenn einer käme und würde sagen, also wir müssen in der Mathematik mal über das Einmaleins neu nachdenken. Das ist ja eine alte Geschichte. Wir müssen einmal wirklich drüber nachdenken und nachprüfen, ob 3 mal 3 wirklich 9 ist und 2 mal 2 wirklich 4. Würden wir wahrscheinlich nicht mitmachen. Würden sagen, ist eine klare Sache. Das bleibt so, wie es ist. Aber wenn es um das Geistliche geht, ob wir da auch den Schneid hätten, zu sagen, ist eine klare Sache. Eine zweite Verführungsvariante in der Bibel, nochmal 1. Buch Mose, Kapitel 27. Man staunt ja manchmal, was für spannende Geschichten in der Bibel stehen. 1. Mose, ja, 27. Wir sind im gläubigen Haus bei Isaak und Rebekka, bei Esau und Jakob. 1. Mose 27, Vers 6. Und Rebekka sprach zu ihrem Sohn Jakob und sagte: Siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau also reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne vor meinem Tod. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dich heiße. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, und ich will sie zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat. Und du sollst es deinem Vater bringen, dass er esse, damit er dich segne vor seinem Tod. Da sprach Jakob zu Rebekka, seiner Mutter: Siehe, mein Bruder Esau ist ein haariger Mann, und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht wird mein Vater mich betasten, und ich werde in seinen Augen sein wie einer, der Spott mit ihm treibt. Und ich werde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sprach zu ihm: Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Mitten im gläubigen Haus. Ach, der Jakob tut mir heute noch leid, weil er nicht den Mut hatte, an dieser Stelle bis zum letzten Flagge zu zeigen. Mutter, was wird da? Können wir doch nicht machen, so etwas. Und ja, diese vergewaltigende Art der Mutter: Hör auf meine Stimme, mein Sohn. Du wirst doch wohl gehorsam sein. Und tu, was ich dir sage. Mitten im gläubigen Haus. Ja, und dann steht der Jakob vor dem Isaak. Vers 19, ja: Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und dann fragt Isaak weiter: Wie hast du denn das Wildbret so bald gefunden, mein Sohn? Und er sagte: Weil es der Herr, dein Gott, mir begegnen ließ. Da brennt heute noch die Luft, wenn man das nur liest. Verführung unter gläubigen Leuten. Hör auf meine Stimme, mein Sohn. Sei gehorsam. Was wäre denn der geistliche Weg gewesen an dieser Stelle? Dass Jakob gesagt hätte: Mutti, das machen wir nicht. Wir beten jetzt zusammen. Der Esau ist ja unterwegs. Wir beten jetzt zusammen und dann gehen wir zum Vater und reden mit ihm, dass hier etwas nicht so geht, wie es Gott haben möchte. Das kann man gut herreden, wenn man nicht drin hängt im Konflikt. Das weiß ich sehr wohl. Aber es geht ja darum, Verführungen zu erkennen und zu beachten, dass euch niemand verführe durch überredende Worte. Beschwörend, verpflichtend macht's die Rebekka, und ja, die Ergebnisse sind bekannt. Eine weitere Variante der Verführung, nochmal Altes Testament, 2. Samuel 15. Ja, da geht es um Absalom. 2. Samuel 15. Also wir sind auch mitten im Gottesvolk. Wir sind nicht bei den Philistern und bei den Ägyptern. 2. Samuel 15, Vers 1. Und es geschah hernach, da schaffte sich Absalom Wagen und Rosse an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich früh auf und stellte sich an die Seite des Torweges. Und es geschah, jeder Mann, der einen Rechtsstreit hatte, um zu dem König zu Gericht zu kommen, dem rief Absalom zu und sprach: Aus welcher Stadt bist du? Und sprach er: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sachen sind gut und recht, aber du hast von Seiten des Königs niemand, der sie anhörte. Und Absalom sprach: wer mich doch zum Richter setzte im Land, dass jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und einen Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand ihm nahte, um sich vor ihm niederzubeugen, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom tat auf solche Weise allen Israeliten, die zu dem König zu Gericht kamen. Und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Auch eine Verführungsvariante, freundlich, hilfsbereit, aber schleichend, unehrenhaft, unehrlich. Klang auch alles nicht schlecht. Ja, und was setzt der Apostel Paulus, wir sind also wieder im Kolosserbrief, was setzt der Apostel Paulus dagegen? Nicht unerlaubte Horizonterweiterungen durch Verführungen bereichern unser geistliches Leben. Der Reichtum eines Christen liegt in Christus. Vers 2. Volle Gewissheit des Verständnisses, Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Reichtum des Christen in Christus, ihn besser erkennen und verstehen. Man kann reich werden durch wachsende Nähe zum Herrn, durch besseres Verständnis für Gott und seinen Sohn. Wenn wir den Apostel Paulus heute hier hätten, na, wie würden wir mit ihm umgehen? In gewisser Hinsicht sähe er ja gar nicht gut aus. In unserer Zeit. Wir würden wahrscheinlich zunächst ein Interview mit ihm machen. Ja, Paulus, jetzt, ehe du uns über die Bibel berichtest und uns manches erklärst, jetzt sag erst mal was zu dir selbst und zu deiner Person. Jetzt sag mal, wie viel du Enkelkinder hast, wie viel Kinder und wie deine Frau heißt. Naja, müsst ihr'n Kopf einziehen, der große Apostel Paulus. Müsste sagen, das habe ich alles nicht. Ich denke an dieser Stelle an einen Satz, ich glaube, den habe ich mal bei meinen Großtanten gehört, die gingen in die landeskirchliche Gemeinschaft, waren gottesfürchtige Frauen. Ich meine, ich hätte bei ihnen den Satz gehört, wer reich in Christus ist, der kann nicht reicher werden. Die eine war verwitwet und die andere nicht verheiratet. Da war der Bräutigam vor der Ehe tödlich verunglückt. Wer reich in Christus ist, kann nicht reicher werden. Ich glaube, so würde uns auch der Apostel Paulus belehren. Darauf würde er unser Herz ausrichten, wie nun unser Zivilstand auch ist und auch die Familiensituation. Das würde er, denke ich, uns nahebringen, ja auch von diesem Kolossertext her. Und wenn es um uns geht, wir halten doch regelmäßig Andacht, aber Geschwister, wir finden doch nicht immer etwas Neues in der Bibel. Also ich nicht. Auch wenn wir jeden Tag lesen, manches haben wir schon oft gelesen und lesen es immer wieder. Und trotzdem müssen wir sagen, da ist noch viel Christusprophetie im Alten Testament unentdeckt. Da ist noch viel Christustypologie im Alten Testament unerforscht von uns. Also der Herr kann uns durchaus immer wieder auch neue Einsichten schenken. Natürlich auch an dieser Stelle müssen wir aufpassen. In der Gegend, wo ich wohne, gab es vor Jahren eine Glaubensgemeinschaft. Die hatten die Bibel Wort Gottes wurde geachtet. Das waren auch gottesfürchtige Leute und sie waren sehr hilfsbereit. Ja, von der Bibel her, zu jedem guten Werk bereit. Aber sie hatten Schriften, die sie dem Wort Gottes gleichstellten. Das eine Buch hieß das große Evangelium. Da stand natürlich mehr drin als in unseren vier Evangelien. Das andere Buch hieß die Jugend Jesu, wo wir nur einen knappen Vers haben im Neuen Testament. Die Brüder damals waren da recht streng an dieser Stelle. Das geht nicht. Wort Gottes ist abgeschlossen. Das ist und bleibt unsere Basis. Also, das wären auch Horizonterweiterungen, die wir zurückweisen sollten. Die Sache mit den Verführungen. Ich möchte doch noch mal kurz ins Neue Testament greifen, um etwas herauszustellen. Johannes Evangelium Kapitel 5, das sagt der Herr selber. Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 43. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist dunkle Prophetie. Wahrscheinlich ein Hinweis auf den kommenden Antichristen. Aber das hat es ja irgendwie in vorläufigen Erfüllungen öfters gegeben. Dass man verführt wurde, von dieser Einfalt gegen den Christus und gegen die Schrift abgewichen ist. Ein kurzer Griff in die Geschichte. Wenn wir an die späten 30er Jahre des letzten Jahrhunderts denken, da waren sich viele kirchliche und freikirchliche Verantwortungsträger in der positiven Beurteilung des Nationalsozialismus einig. Und gerade die führenden Köpfe, viele kirchliche und freikirchliche Verantwortungsträger, waren sich darin einig und haben geistlich geirrt. Falsche Einschätzung. Im Ergebnis Beschämung. Und trotzdem ist unsere Botschaft, die wir hier vor uns haben, keine Botschaft, die auf Angst zielt. Aufpassen, aufpassen schon. Gott bewahrt, aber aufpassen muss man trotzdem. Aufpassen schon, aber es sind keine Argumente für die Angst. Ich habe ja auch weitergelesen, so ab Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Das ist Ermutigung zum Leben, zum Vorwärtsgehen mit dem Herrn Jesus. Geht gottesfürchtig vorwärts. Prophet Amos, Kapitel 5, Vers 6, dieser knappe Satz, sucht mich und habt Angst. Nein, sucht mich und lebt. Das ist in etwa Evangelium für uns. Sucht mich und lebt. Hier ist von Verwurzelung die Rede und von Befestigung im Glauben, von Aufbau. All das bezieht sich auf den Herrn Jesus. Das in ihm sein, das durch ihn geführt und getragen werden. Verwurzelung festigt. Aufbau, da geht es mehr um das sichtbare Zeugnis. Ja, und dann schließlich diese dankbare Grundstimmung überströmend in demselben, also in dem gesunden Glauben an den Herrn Jesus und an sein Wort, überströmend in demselben mit Danksagung. Schöner Gedanke, so finde ich es zumindest. Wenn man da noch 1. Timotheus 4, Vers 10 dazu nimmt, wo wir lesen, dass Gott ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gott kümmert sich um alle Leute, sind alles seine Geschöpfe. Und wie viele erleben die Güte Gottes jedes Jahr und danken ihm nicht dafür. Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Besonders gilt es seinen Kindern, gilt es uns, dass wir die fürsorgliche Freundlichkeit Gottes erwarten und erbeten dürfen. Ganz kurz zusammengefasst, nein, keine Zusammenfassung, das mache ich nicht, aber so wie ein Schlusssatz. Warten. Wir sind immer noch Wartende. Warten auf den wiederkommenden Herrn. Am Wort bleiben, zu ihm beten, sich ihm anvertrauen und dabei wachen, dass wir nicht falsche Sache glauben. In verkehrter Hinsicht etwa gar noch gefestigt werden. Nein. Warten, wachen und wirken. Solange wir noch Zeit haben. Wirken im Sinn unseres Herrn und im Sinn der Bibel. Dazu möge uns Gott Segen und Gelingen schenken.